Wunderschönen guten Morgen, auch meinerseits. Schön, dass wir heute wieder hier sein dürfen, unsere Bibeln öffnen. Wir sind im Johannesevangelium und zwar betrachten wir die Verse von 22 bis 36. Johannes Kapitel 3 von Vers 22 bis 36. Wir haben letztes Mal damit begonnen und ich möchte euch nur erinnern, worum es in diesem Text ging. Es ging hauptsächlich darum, dass der größte Mann, der auf dieser Erde war, der größte Prophet, so bezeichnet ihn Jesus, es ist der größte, der von Frauen geboren wurde, ein Zeugnis gibt. Und zwar ist es das letzte Zeugnis des Johannes des Täufers über den noch größeren wie er. Denn Jesus hat eine Ausnahme gemacht, dass nur einer größer ist wie Johannes der Täufer, und zwar er selber. Der Kleinste ist im Reich der Himmel, also der sich am tiefsten erniedrigt hat. Und das ist unser Herr Jesus selber. Und dieser Mann gibt hier ein Zeugnis. Und in diesem Text haben wir gesehen, dass erstmal eine Vorbereitung stattfindet für sein Zeugnis, also was es ausgelöst hat. Die Verse 22 bis 26 haben sozusagen die Einführung gemacht für dieses Zeugnis des Johannes. Und zwar gab es einen Streit, eine Uneinigkeit. Und ist es nicht so, dass wir oft Uneinigkeiten negativ bewerten, Konfrontationen negativ bewerten? Ja, meistens können die auch oder sind auch oft negativ und führen dazu, dass Menschen auseinandergehen. Aber wisst ihr was? Dass Gott alles benutzt, um seine Kinder zu bauen, seine Wege zu führen. Und selbst diese Uneinigkeit zwischen diesem einen Mann, der hier Streit aufgehäuft hat zwischen den Jüngern des Johannes und ihn über die Lehre der Reinigung. Darum ging es, dass die Missverständnisse hatten, sich nicht verstanden haben, verschiedene Meinungen hatten. Und das hat zu diesem Gespräch geführt, zu diesem wunderbaren Zeugnis, das wir hier lesen dürfen. Und ich denke, dass Gott auch in unserem Leben oft Dinge gebraucht, die wir vielleicht als störend empfinden. Niemand von uns mag sich mit jemandem auseinandersetzen. Also vielleicht gibt es solche Leute, die gerne Streit haben, die gerne streiten. Solche soll es auch geben. Aber wisst ihr, dass Gott auch aus solchen Situationen etwas Schönes macht? Dass Leute anfangen zu denken, zu überlegen, zu studieren, zu forschen. Menschen werden herausgefordert dadurch. Und genau das sehen wir hier in dieser Geschichte. Und die Antwort des Johannes war als allererstes, dass er ein Fundament gelegt hat. Könnt ihr euch erinnern, welches? Okay, wir lesen den Text und dann sehen wir es klar. Ich möchte nochmal den ganzen Text lesen von Vers 22. Danach kam Johannes mit seinen Jüngern in das Land Judäa und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Habe ich gesagt Johannes? Entschuldigung. Danach kam Jesus, Verzeihung. Ich lese es nochmal. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Enon, nahe bei Salim. Warum? Weil viel Wasser dort war. Und sie kamen dorthin und ließen sich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Juden, zwischen den Jüngern des Johannes, Elberfelder sagt, und einem Juden, Schlachter macht Mehrzahl draus, einigen Juden wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir war jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, sehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Und ab jetzt kommt die Antwort des Johannes darauf. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. erstmal soweit. Also Johannes legt hier wirklich ein Fundament und stellt hier etwas klar. Liebe Jünger, ihr kommt zu mir mit einer Frage. Ihr werdet immer Missverständnisse haben, wenn ihr das nicht versteht. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, dass es ihm vom Himmel gegeben wurde. Ich las diese Woche durch den Epheserbrief und es ist so auffallend. Wir haben ja einige Dinge schon erwähnt. Ich möchte hier nur etwas hinzufügen zu dem, was die Schrift fortgehend deutlich macht. Der Mensch kann sich nichts nehmen. Guckt mal, wenn Paulus über die Früchte spricht, die wir als Kinder Gottes leben, dein geistliches Leben, das du lebst, die Früchte, die du trägst, wie Gott es bezeichnet. Von Vers 10, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid, bis auf den Tag Jesu Christi, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit. Ja, das sind Früchte der Gerechtigkeit, die ihr, die wir als Kinder Gottes wirken. Und trotzdem sagt der Text, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Also durchgehend, ich möchte gar nicht, ich habe noch so viele Stellen in dieser Woche sind mir ja aufgesprungen, die genau das bezeichnen. Leute, das ist Fundament und das ist, was Johannes seinen Jüngern sagt. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, dass es ihm vom Himmel von oben gegeben ist. Im gleichen Philipperbrief, so auch wie wir erst 2. Petrus erwähnt haben, guckt mal, der Zusammenhang zwischen 2. Philipper 2, Vers 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Ist das ein Aufruf zur Tätigkeit? Ist es ein Aufruf, verwirklicht eure Errettung, also lebt eure Errettung aus. Das ist ein klarer Aufruf für einen jeden. Ja? Geh dran, mach. Und dann guckt mal der nächste Vers. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Das ist durchgehend. Nirgendwo sagt die Schrift, wenn sie uns deutlich macht, dass Gott es wirkt, dass Gott in dir wirkt, dass du dich hinsetzen sollst, die Füße auf den Tisch legen und einfach genießen. Ja, Gott gibt uns den Auftrag, dass wir vieles genießen sollen, was er gibt und was er macht und was er wirkt. Aber wir haben genauso den Auftrag, geh hin und mach. Also, wo Johannes dieses den Jüngern erklärt hat, damit sie etwas wissen zwischen Jesus und ihm, dass sie diese Frage verstehen, als allererstes müssen sie Gott verstehen und den Menschen verstehen. Sie müssen die göttliche Kraft verstehen und die menschliche Ohnmacht verstehen. Also, und jetzt die weitere Antwort des Johannes. Also diese Antwort, hatte ich auch letztes Mal erwähnt, lässt sich aufteilen, dass er als Hauptziel seine Antwort auf Christus richtet. Er richtet den Blick der Jünger auf den sie immer schauen müssen. Und dann richtet er seinen Blick von diesemjenigen weg zu den Menschen. Also erstmal der Blick auf Christus, das ist der Hauptpunkt. Das ist darum, worum es Johannes wirklich geht. Und dann lenkt er nochmal kurz weg und betrachtet die Menschen. Man kann natürlich diesen Text, den wir heute vor uns haben, auch anders bezeichnen. Man könnte davon sprechen, dass es in diesem Text darum geht, um einen Herrn, um einen Knecht oder um den obersten Knecht und das ganze Haus, also alle Knechte, ja, also den Herrn, vielleicht den Verwalter und die ganze Knechte. Man könnte diesen Text auch darunter stellen, dass es hier um einen König geht, um einen Präsidenten, um einen Oberoffizieren und um die Soldaten. Ja, also dieser Text lässt sich mit verschiedenen Titeln bezeichnen. Oder man könnte auch sagen, dieser Text, hier die Antwort des Johannes, geht es um den Bräutigam, es geht um den Best Man, also wie heißt der nochmal auf Deutsch? The Best Man, der Trauzeuge, also der Freund des Bräutigams, und es geht um die Braut. Also verschiedene Titel könnte man dieser Antwort beifügen. Und wir werden im Verlauf dieser Antwort genau sehen. Aber, egal von wie du das bezeichnest, diesen Text, er hebt den Bräutigam hervor. Er hebt den König hervor. Er hebt diesen Heerführer empor, um den es geht. Er ist das Ziel, um den geht es. Und ich lese jetzt den Text. Also von Vers 28 bis 36. Ihr selbst bezeugt mir, sagt Johannes, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hatte, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde. Und er redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, besser übersetzt, nicht gehorsam ist, nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Lass uns nochmal kurz still beten. Herr, wir danken dir für diese Antwort des Johannes und wir bitten dich, dass wir hier wirklich mitgehen können, dass wir uns hinsetzen bei Johannes zu seinen Füßen und dieses letzte Zeugnis uns zu Ohren, zu Herzen gehen lassen, darauf achten, davon lernen. Herr, lehre uns, wir wollen Zuhörer sein. Amen. Also, Johannes macht seinen Jüngern hier etwas deutlich und weist auf den hin mit dem Vers 28. Ihr selbst gebt mir Zeugnis. Also, wenn ihr zurückgeht in der Geschichte, so müsst ihr selber erkennen, dass ich das gesagt habe. Das ist nicht das erste Mal, dass ihr das jetzt von mir hören werdet. Das ist tatsächlich das letzte Zeugnis des Johannes, zumindest was uns wiedergegeben wird. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Liebe Jünger, ich bin nicht der Christus, das ist der Christus. Das ist ein Hinweis auf Jesus, das ist die erste Antwort, die er ihnen gibt, um die Frage der Reinigung zu klären. Wo gibt es Reinheit? Und die erste Antwort auf die Frage der Jünger ist, Jesus ist der Christus. Ihr erinnert euch, was Christus ist. Jesus ist der Christus. Im Alten Testament, nur zur Erinnerung, wisst ihr, wisst ihr überhaupt, was Christus ist? Okay, das ist jetzt nicht an die Erwachsenen, an die Kinder, okay? Wisst ihr, was Christus ist, wer Christus ist, was das bedeutet. Wer traut sich? Von den Kleineren zu den Größeren, ja? Ich kann fast nicht Nein sagen. Ja, aber selbst das Wort, was bedeutet Christus? Es ist vom Hebräischen Mashiach, also der Gesalbte, also oder ein Gesalbter. Aber hier geht es um den Gesalbten. Und im Alten Testament wurde das aufbauend gebraucht. Und zwar drei Arten von Menschen wurden gesalbt. Nur die und kein anderer. Okay, es wurden noch vielleicht Kranke oder sonst was, aber nicht in dieser Art und Weise und nicht mit dieser Absicht. Es gab drei Arten von Menschen, die gesalbt wurden. Es war der Prophet, es war der Priester und es war der König. Diese drei Menschen wurden Maschiach, ja? Die wurden Gesalbte. Aber sie wurden nur Gesalbte oder als Propheten oder als ein Priester oder als König. Hier weist er auf einen hin, der der Maschiach ist, also der Christus ist, der Gesalbte, der diese drei in eins vereinigt, der der Priester ist, der Prophet ist und der König ist. Diese Aussage des Johannes auf Jesus hin, ich bin nicht der Maschiach, ich bin nicht der Christus, er ist der Christus, er ist der Prophet, mit anderen Worten, dass er seinen Jüngern sagt, er ist der Priester und er ist der König. Was wollt ihr? Ihr habt Fragen über die Reinigung, ihr habt sonst irgendwelche Fragen. Jesus ist die Antwort für alles. Jesus ist der Gesalbte. Wenn du nur daran denkst, wenn du Fragen hast an Gott, wenn du Dinge nicht verstehst, wenn du Dinge erklärt werden möchtest, wie Gott etwas meint, zu wem gehst du am besten? Wer kann dir die Absichten Gottes am besten erklären, wenn nicht der Prophet, der als Sprachrohr Gottes gilt, als derjenige, der weitergibt, was Gott gesagt hat? Es ist der Prophet, der Weisung gibt dem Volk. Wenn irgendjemand Unklarheiten hat über etwas, über irgendwelche Fragen, zu wem wendet er sich? Zu dem Propheten. Wenn einer Schwierigkeiten hat in seinem Leben, wenn einer gesündigt hat in seinem Leben, wenn einer nicht klarkommt, weil er sieht, dass er schuldig vor Gott ist, wohin geht er? Zum Priester. Das ist der Mann, der Sühnung vermitteln konnte, also in Gänsefüßchen, ja, auf einer gewissen Art und Weise, und zwar sinnbildlich gesehen auf Christus. Wenn jemand Schwierigkeiten hatte, sonst irgendwelche gesetzliche Schwierigkeiten hatte, zu wem ging er? Zu dem König, zu dem, der das Sagen hatte. Wenn einer mit seinen Nachbarn irgendwo Streit hat oder sonst jemand ihn bedrängt hat, wenn jemand vielleicht sein Grundstück getrennt hat und gesagt hat, hier, dieses Teil gehört mir, zu wem ging er? Was war die höchste Instanz? Ja, vielleicht erstmal zu einem Unterrichter in der Gesellschaft. Aber im Endeffekt ging es zum König und der König konnte über jede Gesetzlage entscheiden und Befehle erteilen. Also hier vereint Johannes diesen Maschiach, den Gesalbten, König, Priester und Propheten, und gibt seinen Jüngern die Antwort: Ich bin nicht derjenige, sondern er ist es. Gibt es euch eine Antwort auf die Reinigung? Von wo wirklich wahre Reinigung kommen kann oder sonst irgendwelche Frage, liebe Jünger, er ist der Messias. Als nächste Antwort, die Johannes gibt, er ist der Bräutigam, Vers 29, der die Braut hat, ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Johannes gibt als ein nächstes Bild seinen Jüngern. Das erste Bild der Maschiach, also der Christus. Das zweite Bild der Bräutigam. Konnten sie wirklich viel damit anfangen, mit diesem Bild des Bräutigams? Ja, sie konnten eine jede Menge damit anfangen. Denn durch das Alte Testament hindurch hat Gott etwas aufgezeigt. Und hat ihnen dieses Bild des Bräutigams oder das Bild des Ehemannes mit der Frau hingestellt und hat gesagt, es ist wie mit dem Mann und mit der Frau, mit dem Bräutigam und der Braut, so ist die Beziehung meines Volkes zwischen mir, zwischen Jahwe, zwischen Gott, dem Allmächtigen, und euch. Das ist ein Bild dafür. Seht zum Beispiel in Jesaja 54, Vers 5. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Ja, hier ist der Vergleich. Dein Schöpfer ist dein Ehemann. Jahwe der Herrscharen ist sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israel. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Stellt euch vor, was unter dieser Antwort, unter diesem Vergleich, den Johannes seinen Jüngern gibt, was alles mit hineinkommt. Wer dieser Maschiach, wer dieser Jesus wirklich ist, wer dieser Christus ist, der dort tauft. Nur anhand dieses Verses, wenn sie sich erinnern würden, nur Jesaja 54, Vers 5 spricht, er ist dieser Ehemann, dieser Bräutigam, er ist der Schöpfer, er ist Jahwe, ja, Jahwe der Herrscharen, er ist der Erlöser, er ist der Heilige Israels, er ist Gott der ganzen Erde. Nur aus diesem einen Vers, wenn sie zurückgehen würden zu Jesaja, so würden sie merken, was Johannes hier macht und was er mit dieser einzigen Aussage tätigt, das ist der Bräutigam. Es ist aber noch längst nicht alles. Wenn ihr Jesaja 52 liest, Jesaja 52, Vers 3 bis Vers 5, ich überspringe das, könnt ihr für euch nachlesen. Aber zu Hosea 2, Vers 16, das möchte ich lesen, in manchen Bibeln auch von Vers 18. An jenem Tag wird es geschehen, spricht Jahwe, dass du mich, mein Mann, und nicht mehr mein Baal nennen wirst. Und ich werde die Namen der Baale aus ihrem Mund entfernen, dass an ihren Namen nicht mehr gedacht werden soll. Und ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ich will dich mir verloben in Treue und du wirst Jahwe erkennen. Also ein klares Bild. Es geht um Jahwe selbst. Er hat das Bild gekennzeichnet. Gott der Allmächtige hat im Alten Testament dieses Bild des Bräutigams, des Ehemannes für sich in Anspruch genommen. Und hier ist Johannes so bold, to be bold, helf mir mal schnell, danke, so freimütig, aber ich glaube, bold ist noch mehr, das ist fast arrogant, ja, dieses Bild, was der alttestamentliche Mensch ganz klar auf Gott, den Vater, bezogen hat, dieses Bild nimmt er und sagt, das ist der Bräutigam. Seht ihr, was Johannes hier macht? Wie Johannes Christus erhöht? Wenn jemand es nicht erkennt, dass Jesus Gott ist, den muss man ins Alte Testament bringen und durch das Alte Testament durchgehen und sagen, guck mal, guck, was hier auf Gott, den Vater, bezogen wird und guck, was im Neuen Testament auf Jesus verwiesen wird. Also Maschiach und hier als der Bräutigam. Ist es nicht selbstverständlich, wenn wir jetzt im Text weitergehen, dass Vers 30 zu diesem, es führt einfach diese Verse, die ersten zwei Verse zusammen. Ich lese, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wenn du denkst, er nennt ihn Messias und er ist der Bräutigam, also Messias plus Bräutigam, ist es nicht Ergebnis gleich, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Ist es nicht logisch, dass wenn du hier Christus hingestellt hast, den Bräutigam hingestellt hast, der Jahwe ist, dass Johannes es klar macht, also das plus das gleich, ich muss abnehmen. Das ist so logisch. Und das gibt er seinen Jüngern weiter. Ihr habt hier ein Problem zwischen mir und ihm. Ja, hier ist Johannes, der tauft, und nicht weit von Johannes tauft ein anderer. Und hier haben wir das Problem und Johannes sagt ihnen deutlich, hört zu, wenn ihr wirklich begreift, wer dieser jene ist, der hier hinkommt und in der Taufe involviert ist. Ja, Jesus hat selber ja nicht getauft. Dass er der Messias und der Bräutigam ist, dann gibt es nur eins, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Wie hat denn Johannes das gemeint? Ich muss abnehmen, er muss wachsen. Wenn ihr durch die Apostelgeschichte geht, so werdet ihr ein wunderbares Bild von diesem er muss wachsen wiederfinden. Und zwar durch die Apostelgeschichte geht ein anderes Bild. Ist nicht direkt um Jesus, aber Apostelgeschichte fixiert sich auf das Wort Gottes, auf das Evangelium und benutzt genau diese Aussage, wie Johannes hier benutzt, wo er sagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen, spricht es vom Wort Gottes, vom Evangelium, das in der Apostelgeschichte wächst und zunimmt. Und dadurch möchte ich euch aufzeigen, was Johannes auch bei Jesus gemeint hat. In einem ganz schnellen Durchlauf von wenigen Versen, an die ich euch erinnern möchte, was Wachstum von Christus bedeutet, anhand Apostelgeschichte. 6, Vers 7. Und das Wort Gottes, Schlachter übersetzt, breitete sich aus, aber er spricht genau von dem gleichen Wachstum. Das Wort Gottes wuchs, also ist gewachsen, und die Zahl der Jünger mehrte sich. Jetzt im Bild hier, wisst ihr, wenn Jesus wachsen muss, also er muss zunehmen, die Zahl seiner Jünger muss zunehmen. Apostelgeschichte 12, 24. Das Wort Gottes aber breitete sich aus, wie der Schlachter, das gleiche Wort, aber das Wort Gottes wuchs und mehrte sich. Es mehrte sich, das bedeutet, der Einfluss des Wortes Gottes, es verbreitete sich, es wuchs, es mehrte sich. Genauso der Einfluss Jesu in die Geschichte, in die Gesellschaft. Ich muss abnehmen, er muss wachsen, er muss größer werden. Apostelgeschichte 19, Vers 20. So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Genau das muss auch hier bei Jesus geschehen. Es wächst und erweist sich als kräftig. Es erweist sich als derjenige, der wirklich reinigen kann. Als derjenige, der Menschen verändern kann. Das ist er und sein Wort. Das beinhaltet, er muss wachsen. Apostelgeschichte 19, Vers 20 aus einer anderen Übersetzung. Also wuchs das Wort Jahwes mit Macht und nahm Überhand. Ja, nicht erweiste sich als kräftig, sondern nahm Überhand. Und das ist ein klares Bild dafür, wenn jemand Überhand nimmt oder wenn etwas Überhand nimmt, bedeutet, dass es stärker wird als das andere. Ja, also Überhand zu nehmen bedeutet Einfluss zu gewinnen, bedeutet den anderen zu besiegen. Bedeutet Herrschaft. Und ich denke, in einem schnellen Durchlauf, das ist das, was Johannes von Jesus haben wollte. Er muss in jeder Hinsicht wachsen. Und ich muss in jeder Hinsicht abnehmen. Das nächste, was Johannes sagt, Vers 31. Der von oben kommt, ist über allen. Also der von oben kommt, ist ein ganz klarer Ausdruck dafür, der von Gott kommt. Also der von oben kommt, er kommt von Gott. Der von oben kommt, ist über allen. Und er verbindet das mit der nächsten Aussage, auch im gleichen Vers. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er. Also, liebe Jünger, der von oben kommt, ist über allen und das hat etwas zu tun. Er kommt von oben, also ist auch seine Rede von oben. Das, was er sagt, ist von Gott direkt. Das kann jetzt Fragen aufwerfen. War Johannes nicht ein Prophet? Waren seine Worte nicht auch Worte Gottes? Warum sagt er, der von oben kommt, er spricht die Worte Gottes, er redet vom Himmel? Nicht in dieser Art und Weise, dass er hier einen Unterschied macht, dass was Johannes sagt, ist nicht von Gott, aber was Jesus sagt, das ist von Gott. Sondern in dem Unterschied, wenn ihr Stellt euch vor, ihr erhält jetzt einen Brief, ihr erhält Post von Papa Stadt, okay? Und da sind gewisse Informationen, dies und das und jenes. Ihr liest das durch, ihr legt das beiseite. Es ist ein Brief von der Autorität gekommen. Wenn jetzt aber der Minister höchstpersönlich oder der Bundeskanzler oder wer auch immer oder die Frau so und sowieso höchstpersönlich vor der Tür stehen würde und anklopfen, glaubt ihr, es gäbe einen Unterschied zwischen dem Empfangen eines Schreibens, eines Briefes oder der Person höchstpersönlich vor eurer Haustür oder in eurem Wohnzimmer? Ich glaube ja. Das würde einen Riesenunterschied geben. Und zwar der Brief. Du nimmst zwar den Brief und du registrierst ihn, ja, der ist vom Papastaat, der ist von dem höher gesetzten Gestellten. Aber das ergreift dich noch lange nicht so, wenn auf einmal die Persönlichkeit vor der Haustür steht. Und ich denke, das ist, was Johannes hier deutlich machen möchte. Und noch mehr. Also hier ist einer, der wirklich vom Himmel kommt, der die Autorität selber hat, weil er selber Gott ist. Hier ist er, also der Kanzler, wenn du so willst, im Vergleich höchstpersönlich heruntergekommen. Deswegen sind seine Worte so anders. Ich möchte das mit der Botschaft oder mit dem, wie Jesus es selber seinen Jüngern deutlich macht, was es bedeutet, von oben zu sein, die Autorität von oben zu haben, das vom Himmel her herabreden, wie sich das unterscheidet. Geht mit mir zu Johannes Kapitel 8. Hier ist Jesus, der selber dieses deutlich macht. Also er kommt von oben und was seine Aussage ausmacht, was sein Reden ausmacht. Johannes Kapitel 8 von Vers 12. Jesus macht hier eine Aussage über sich selbst. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Also auch das ist eine Aussage, die niemand anders treffen kann als Gott selber. Niemand kann von sich behaupten, er ist das Licht. Und weil Jesus es so deutlich im Tempel sagt, wirft das Fragen auf. Leute sind ja durcheinander. Leute sind fragend. Und deswegen in Vers 13 ist es ganz logisch. Du legst von dir selbst Zeugnis ab. Dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Das ist, wie die Pharisäer ihn gesehen haben. Du bist ein Mensch. Und du hast so eine Aussage getätigt. Und hört, wie Jesus antwortet. Auch wenn ich von mir selbst, im Vers 14, auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Also Jesus zeigt ihnen, weil ich von oben komme, ja, weil ich von Gott komme, weil ich die Autorität Gottes trage, aus dem Grund hat es etwas zu tun, dass meine Worte auch das gleiche Gewicht haben wie die Worte Gottes auf einer anderen Art und Weise, wie ein Prophet es trägt. Denn ich bin selbst die Autorität. Ich komme von oben. Liest in diesem Text weiter. Vers 21. Ich gehe fort und ihr werdet mich suchen. Und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Also Jesus tätigt eine nächste Aussage, die sie provoziert. Vers 22, wieder die Pharisäer oder die Juden, das Volk. Will er sich etwa selbst töten, dass er spricht, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen? Die Antwort Jesu, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ja. Ihr seid von dieser Welt, ich bin vom Himmel, ich bin von Gott, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Vers 24, darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Also Jesus macht ihnen deutlich, was es bedeutet, von oben zu sein. Es bedeutet, dass die Autorität des Redens, die Dinge, die er sagt, ein ganz anderes Gewicht haben. Und dass er, weil er von oben ist, in einem gewissen Sinn unerreichbar ist. Und das ist, was Johannes hier deutlich macht. Dieser Jesus ist für mich als einen menschlichen Propheten unerreichbar. Ja, also die Höhe, die Größe Jesu ist für mich unerreichbar. Guckt mal, der von oben kommt, ist über allen. Das wiederholt er zweimal im Vers 31. Der von oben ist, er ist über allen. Der von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Jünger, ihr müsst es verstehen, er ist über allen. Ich reiche nie an ihn heran. Aus diesem Grund muss ich abnehmen. Er muss wachsen. Also in 5 Aussagen kann man das zusammenfassen, diese Antwort des Johannes. Also er ist der Christus. Er ist der Bräutigam. Er kommt von oben. Er redet von oben. Und er ist über allen. Der Hinweis des Johannes auf Jesus, hört, das ist, auf den ihr sehen sollt. Gibt es noch Fragen zu der Reinigung? Meint ihr, das hat es ausreichend erklärt? Wenn das war nämlich, worum es ging. Welche Reinigung ist gültig? Wer kann wirklich reinigen? Der Meschiach, also der Christus, der Prophet, der Priester, der König. Er kann wirklich reinigen, er kann wirklich befreien. Verzeihung, ich glaube, die Uhr... Okay, danke. Also, wir können auch nach der gehen. Danke. Das soll ja nicht passieren. So, und jetzt wenden wir uns von dieser Aussage, von dem Ziel, das Johannes macht, also vom Christus hin zu den Menschen. Was geschieht? Was geschieht hier? Von Vers 32 bis 36. Und er bezeugt... okay. Die Uhr, genau. Also... Jetzt haben wir endlich, warum hier das Mikro nicht funktioniert oder so oft nicht funktioniert. Die Uhr muss untersucht werden. Also nochmal, Entschuldigung, Vers 32. Und er bezeugte, was er gesehen und gehört hat, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Und ich denke, hier schwenkt er rüber zu der Tragödie. Hier schwenkt er rüber von diesem Messias, von dem, den er hier gerade eben groß gemacht hat, zu den Menschen. Und trifft diese Aussage. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Hat Johannes eigentlich gelauscht? Stand Johannes mit seinem Ohr irgendwo in der Nähe, wo Jesus mit Nikodemus geredet hat? Wo Jesus zum Nikodemus gesagt hat, in Vers 11, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben und doch nimmt niemand unser Zeugnis an. Hier geht es um Jesus direkt, wie viel schlimmer, wo Johannes im Kapitel 1, Vers 5 gesagt hat, und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen, also hat es nicht erkannt, hat es nicht verstanden. Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf und sein Zeugnis nimmt niemand an. Das ist die Tragödie, wo Johannes den Blick von Jesus zu den Menschen wendet und sagt, niemand nimmt sein Zeugnis an. Wie tragisch. Und jetzt sehen wir vom Text, dass er die Lupe in die Hand nimmt und auf diese Leute nochmal genauer dran geht. Ja, diese Aussage verfeinert und sein Zeugnis nimmt niemand an. Und zwar werdet ihr hier ein Wer finden. das sich im Text widerspiegelt. Und zwar im Vers 33 seht ihr, wer sein Zeugnis angenommen hat. Vers 36, wer an den Sohn glaubt. Und im Vers 36, wer aber dem Sohn nicht gehorcht. Also hier nimmt Johannes eine Lupe und sagt, okay, wir gehen nochmal hin und gucken uns diese Leute an, wer glaubt oder wer nicht glaubt. Vers 33, wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Also diejenigen, die sein Zeugnis angenommen haben, die das Zeugnis des Messias angenommen haben, die auf ihn gehört haben, die haben etwas weit Größeres getan. Und zwar, sie haben Gott geehrt, sie haben Gott verherrlicht, sie haben Gott die Ehre gegeben. Der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Sie haben eine Aussage getätigt damit. Sie haben die Autorität Gottes wieder klargestellt. Gott ist wahrhaftig. Das ist, was ein jeder, der glaubt, macht. Er macht viel mehr mit seinem Glauben. Seht Vers 34, was man wirklich bestätigt hat. Denn der den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Also in Christus wirkt der Geist Gottes nicht nach Maß. Wenn in einem jeden Propheten, in einem jeden Gläubigen der Geist Gottes in einem gewissen Maß wirkt, das sehen wir ganz genau in 1. Korinther Kapitel 12 wird das beschrieben, dass der Geist Gottes unterschiedlich wirkt. Es ist zwar ein und derselbe Geist, aber die Kraftwirkungen sind unterschiedlich. Nicht so in Christus. In Christus wirkt der Geist Gottes nicht nach Maß. Und das nächste, Vers 35, denn der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Ihr Lieben, an den Sohn zu glauben, bedeutet viel mehr, beinhaltet viel mehr, beinhaltet das volle Zeugnis, die volle Glaubwürdigkeit, die Gott über seinen Sohn aussagt. Du gibst Gott Recht, du bestätigst das, du glaubst an den ganzen Sohn Gottes, nicht an irgendein kleines Stück, an eine kleine Hälfte, an irgendetwas wie nur an den Erlöser, sondern an den ganzen Christus. Also derjenige, der glaubt, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Auch das betrachteten wir schon in der Aussage Jesus. Johannes wiederholt buchstäblich das, was Jesus zu Nikodemus gesagt hat. Wer an den Sohn glaubt, der hat die Qualität des ewigen Lebens. Und jetzt zu Vers 36. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht? Wer dem Sohn nicht gehorcht? Was ist mit dem, der dem Sohn nicht gehorcht? Wer aber dem Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Merkt ihr, wie identisch die Aussagen Jesu sind und dieses Zeugnis des Johannes, dass er es deutlich macht, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Jesus hat gesprochen, er ist bereits gerichtet. Johannes sagt, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also es kann man durch irgendwelche Werke, die getan werden, kann nichts verändert werden, denn das Gericht ist bereits geschehen. Der Zorn Gottes ist bereits auf dieser Person, auf diesem Menschen. Was hier sehr auffallend ist, und zwar, und ich denke, darum ist wichtig, dass man aus der Elberfelder nimmt und nicht wie Schlachter es übersetzt. Ich lese die Verse nochmal. Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Diejenigen, die gerettet werden, die werden gerettet aus dem Grund, weil sie glauben. Diejenigen, die verurteilt werden, werden verurteilt aus dem Grund, weil sie nicht gehorchen, weil sie im Ungehorsam Gott gegenüber leben. Guckt mal wieder zurück zu der Aussage Jesu in Vers 18 und Vers 19. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und jetzt wird diese Aussage in Vers 19 erklärt, nochmal, also definiert. Darin aber besteht das Gericht. Ja, hier wird dieses Gericht nochmal erklärt, warum sie gerichtet werden. Was sind die Prinzipien? Dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Also gerichtet, der Mensch wird gerichtet, weil er seine Liebe an das Falsche gehängt hat. Der Mensch wird gerichtet, weil er nicht einfach nur im Unglauben, sondern weil er im Ungehorsam gelebt hat, weil er die Gebote Gottes missachtet hat. Guckt mal, wenn ihr in euren Bibeln von Johannes zurückblättert zu der Bergpredigt, und zwar zum Ende der Bergpredigt, Kapitel 7, Vers 23. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Jesus beendet seine Bergpredigt damit, dass er sagt, es wird eines Tages der Tag kommen, wo Menschen vor dem Richter stehen werden und diejenigen, die nicht hineinkommen dürfen in das Reich Gottes, die werden aus einem bestimmten Grund nicht hereinkommen. Lest es nochmal genau. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Vers 23. Und dann werde ich zu ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, ich hatte nie eine Beziehung zu euch. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Also diejenigen, die das Gesetz nicht gehalten haben. Ein jeder wird gerichtet nach seinem Gesetz. Und jetzt dieses fantastische Bild, erschreckende Bild, aber auch dieses fantastische Bild. Die einen werden gerichtet wegen den Werken. Die anderen, die begnadigt worden sind, werden niemals begnadigt oder so bezeichnet, diejenigen, die alles gehalten haben. Versteht ihr den Unterschied? Die einen werden gerichtet, weil sie die Liebe an das Falsche gehängt haben, aber es wird nicht gesagt, ihr werdet nicht gerichtet, weil ihr die Liebe an das Richtige gesetzt habt, weil ihr alles getan habt, weil ihr gehorsam wart, weil ihr alle Gebote Gottes gehalten habt. Nein, sondern weil ihr geglaubt habt. Merkt ihr den Unterschied? Diejenigen, die gerettet werden, werden nicht als Gegenteil bezeichnet. Diese als Gesetzlosen, als diejenigen, die das Gesetz nicht halten, als Ungehorsame, sie werden nicht bezeichnet, die, die ihr gerettet werdet. Ihr seid das Gegenteil. Ja? Ihr seid gehorsam, ihr seid lieb, ihr habt alles gemacht, ihr habt euer Vertrauen auf Gott gesetzt. Ja, das trifft auch zu, aber der Grund ist ganz anders. Es ist gerettet aus Glauben, verurteilt wegen Ungehorsam, wegen Rebellion, wegen, und in diesem sehen wir die klare Verantwortung des Menschen und wir sehen die Rettung, die Gnade, die hier stattfindet. Und das ist, was Johannes hier seinen Jüngern klar macht, wo er sie in die Realität zurückführt und er bringt seine Jünger zur Entscheidung. Sie kommen zu ihm, sie hatten gerade eben Streit mit einem Jünger Jesu oder Nachfolger Jesu gehabt und Johannes macht Jesus groß, führt sie zu dem Christus, zu dem Bräutigam, er führt sie zu dem, der von oben kommt, der von oben redet, der über alle ist und jetzt stellt er sie in die Entscheidung. Er stellt sie vor die Menge und sagt, die Menschen nehmen ihn nicht an. Es geht darum, dass man diesem Mann, diesem Christus vertraut. Er fordert seine Jünger nochmal heraus. Und das lässt uns ein Bild der Demut, auf das wir heute nicht eingehen können. Aber es ist beeindruckt, dass dieser größte Prophet sich dermaßen erniedrigt und seine letzten Jünger buchstäblich fortschickt und sagt, wisst ihr was? Ich muss abnehmen, er muss zunehmen in allen Hinsichten. Und hört zu, ihr müsst euer Vertrauen auf ihn setzen. Er reinigt. Da ist Heiligung, da ist Reinigung, da ist alles, was ihr benötigt für eure Errettung, für euer Leben und für euren Tod. Also der Hinweis auf Jesus. Und das deswegen greife das nochmal und fasse das hier zusammen, warum ich das so bezeichnet habe, dass hier um einen König geht, um den Oberoffizier und um die Soldaten. Der König wäre in diesem Sinn der Christus. Das wäre Jesus, auf den der Oberoffizier, der Johannes, hinweist. Ja? Und wir sehen, dass er von den Soldaten spricht, dass er von den Jungfrauen spricht, von der Braut spricht, von den 10 Jungfrauen. Da sind welche dabei, die glauben, und sind die dabei, die nicht glauben. Deswegen kann man diesen Text mit verschiedenen Titeln versehen. Mich beeindruckt am meisten, dass das größte, das letzte Zeugnis, das demütigste Zeugnis dieses Oberoffizieren, dieses Knechtes Gottes ist. Und obwohl das nicht die Absicht des Textes ist, dass wir so deutlich heraussehen, die Demut des Johannes. Also es wäre verkehrt, diesen Text zu nehmen und auf Johannes zu fixieren. Ja, denn die volle Absicht des Johannes ist, von sich wegzulenken und auf Christus zu zeigen. Lasst uns anbeten.